Shin und Dimbulla haben die Enttäuschung der letzten Episode fast schon wieder vergessen. Die Betonung liegt auf fast. Der Neji ist zurück und stellt die beiden mit dem Isekai-Anime My Instant Death Ability is So Overpowered ordentlich auf die Probe. Auf der anderen Seite weist Dimbulas Anime A Sign of Affection das bockstarke Romance-Anime-Jahr 2023 würdig fortzusetzen und Tets bringt mit Studio Triggers Delicious in Dungeon jede Menge Abenteuerspaß mit. Doch Shin hasst Spaß. Er hat The Witch and the Beast im Gepäck. Viel Spaß.
Anihabara FM de Gozaimas. Willkommen zurück. Hier ist weder Vash oder Dimbulla auf Speed. Nein, hier ist Shin und ich darf euch diese Woche durch den Podcast führen. Wir sind jetzt schon bei Folge 3 von Anihabara FM, oder? Es geht ganz schön schnell hier. Und ich meine, wie ihr wisst, reden wir sehr gerne über die Seasons und wir reden heute schon wieder über die Winterseason. Und dafür haben wir drei tolle Gäste. Also zuerst haben wir mich und meinen Tukanon natürlich dabei. Hier könnt ihr sehen, ich finde es sehr hübsch. Was könnt ihr sehen, wenn ihr es auf YouTube guckt? Wir haben aber auch lange erwartet und endlich mal wieder dabei unseren Isekai-Konnoisseur. Hallo Neji.
Hallo, ich grüße euch. Con genauso.
Schön, dass du wieder da bist. Hi, hi. Zusätzlich haben wir noch den jungen Mann dabei, der weiß, wie langweilig gechillt, ohne Feuerwerk, aber mit selbstgemachter Pizza man Silvesterabende verbringen kann. Es ist Tets.
Hallo, ich halte nichts in die Kamera, aber das dürfte die Leute, die nur Audio hören, auch gar nicht so stören.
Und als letztes haben wir immer noch den, der mit mir gebrochen hat bei der letzten Folge, wenn ihr euch erinnert, weil wir eine unterschiedliche Meinung zu Metallic Rouge hatten. Konnichiwa Dimbulla-san.
Und ich werde es heute wieder tun.
Ja, wirklich? Bist du sicher?
Bin mir ziemlich sicher beim Isekai-Anime.
Oh Gott. Findest du den gut?
Nein, aber ich glaube trotzdem, dass wir da ganz andere Meinung sind. Ich glaube, wenn Tsubomi heute dabei gewesen wäre, wäre es mir doch schlimmer.
Bevor wir dann auf die neue Folge gehen und die neuen Anime uns angucken, wollen wir schauen, was ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, über die letzte Folge gesagt haben. Wir haben gefragt, was euer Lieblingsanime der letzten Episode war und 80% haben gesagt Solo-Leveling. Nicht so überraschend, oder?
Wie hoch ist die Grundgesamtheit?
5.
Wer war die andere Stimme?
Metallic Rouge, ich will es nicht sagen. Einer hat gesagt Metallic Rouge oder eine. Ja, ich verstehe es aber. Das ist halt so ein Ding, das mögen manche Leute sehr gerne, andere nicht so. Wir haben Type Zero hat uns gesagt, dass der Manhwa zu Solo-Leveling extrem gut war, wobei ihre oder seine Meinung zur Serie noch ein bisschen zwiegespalten ist zu dem Anime selbst. Medris hingegen fand Hokkaido Girl Super Adorable am besten. Aber auch nur eine 5 von 10. Naja. Also auch nicht so ganz toll. Und Speck-Olga hat uns geschrieben, ja, wir finden zwar vielleicht, dass die Season schlimm ist, sie selbst findet die Season aber ziemlich cool und guckt sehr, sehr viele Sachen im Vergleich zu uns. Genau. Und über ein paar Dinge, die sie sehr gut findet, reden wir vielleicht sogar heute.
Juhu.
Bevor wir über das heutige reden, möchte ich ganz kurz fragen, gibt es irgendetwas, was ihr zuletzt gesehen habt, was euch so richtig krass begeistert habt, wo ihr über reden möchtet? Wenn nicht, muss ich noch mal kurz reden, weil ich habe was gesehen, was mich begeistert hat.
Hab tatsächlich nichts gesehen, aber ich war Samstag und Sonntag in Berlin und habe mir das Near Orchestra Konzert angeguckt. Zählt das als zuletzt gesehen? Also technisch ja, gesehen habe ich nach vorne gestarrt.
Ja. Höchstwahrscheinlich bist du so wie jede Cosplay-Influencerin und jeder Synchronsprechende, der auch da war.
Das ist tatsächlich krass. Also ich habe hinter Twitter gecheckt und Steven bei uns aus dem Team war da. Ich bin Antu von Altoverse über den Weg gelaufen. Johannes und seine Frau Cullen waren anscheinend auch da.
Ja.
Ich habe meine Freundin, wer hat jetzt wen mitgenommen, weiß ich nicht. Denise von Baggerkalt wäre auch noch da gewesen. Karls Micha war da. Fritz Kohler, Nadine. Und ich sollte vielleicht gar nicht diese ganzen Leute plagen, aber es sind alles sehr, sehr nette Leute. Zum Konzert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Konzert wegen der Story gucke, weil bei den Nier-Konzerten ist es immer so, die sind Story-Canon. Und teilweise brauchst du sie auch, um das größte Gänse zu verstehen und so.
Ich glaube, das ist der Grund, warum ich nicht in Nier reingekommen bin. Das wirkt für mich zu sehr nach Kingdom Hearts, wenn ich das höre.
Naja, es hört sich sehr nach einer Yoko Taro-Idee an.
Es gab ein Stück, das war so ein bisschen moderner tatsächlich arrangiert, so mit so Schlagzeug oder Trompete, die so über Zwischenhaut. Das machst du, glaube ich, im normalen klassischen Konzertbereich nicht. Es gibt diesen Emil-Song, den Character-Song von Emil aus dem ursprünglichen Nier. Da hatten sie leider nur, sag ich mal, diesen gregorianischen Chor so als Backing-Vocal und nicht diese Kinderstimme, die du in dem Original-Ding hast. Justin von Control war auch da. Der hätte nämlich angefangen zu weinen, wenn da irgendwie so eine Kindergesangsstimme gewesen wäre. Er liebt diesen Song. Und dann, ganz am Ende, kam das der Character-Song von Kane. Nerd ich halt gerade zu sehr ab, ich weiß es nicht. Aber da musste ich dann weinen. Ja, okay.
Ich glaube, ja.
War alles sehr schön.
Ich glaube, ich kann bisher jedenfalls auch nichts mit Nier anfangen.
Womit kannst du was anfangen?
Mit Pokémon Concierge. Der Anime ist extrem gut, finde ich. Also, das ist ja dieser kurze 4-Folgen-Anime, der auf Netflix kam, über eine Frau, die irgendwie nicht so weiter weiß im Leben, nicht so glücklich ist, sagt, ich arbeite in einem Resort, in dem Pokémon Menschen zusammenleben und es ist einfach extrem süß dargestellt, wie die Pokémon da leben, wie so ein Enton da rumläuft, wie ob man auf dem dicken Bauch vom Dragoran rumfliegen kann. Und zusätzlich ist es auch noch eine ganz nette Geschichte darüber, dass es halt wichtig ist, nicht das zu machen, was andere von einem verlangen, sondern das zu machen, womit man selbst glücklich ist. Das finde ich ist wirklich eine ganz, ganz nette Serie gewesen.
Oleg, Lukas, habt ihr die gesehen?
Nee, leider nicht.
Ich überlege gerade, ist es so ein bisschen so wie dieser, ich weiß den hast du nicht gesehen, dieser Looking for Magical Doremi hieß der, glaube ich, wo du so drei Leute hast, die im Leben so einen Stopp, also an so einem unzufriedenen Punkt sind oder den gemeinsam so ein bisschen überwinden mit ihrer Nostalgie?
Ja, keine Ahnung. Also ich habe den leider nicht geguckt, aber ich glaube, der würde mir auch ziemlich gut gefallen, so von Erzählung her.
Aber ist Pokémon Concierge ja schon ein bisschen so?
Ja, es ist so ein bisschen selbstreferenziell ist es, weil irgendwie in einer Folge ganz viele Pikachus kommen, weil Pikachu das beliebteste Pokémon ist und da gab es ein Pikachu, was sich nicht wie ein normales Pikachu verhalten hat und der Trainer war sehr traurig, weil hey, Pikachus müssen so und so sein und der musste halt lernen, hey, Pokémon sind halt wie Menschen, die können halt auch unterschiedlich sein und unterschiedlich sein ist nicht schlecht.
Also es geht gar nicht um diese sehr Fokus um diese Hauptcharaktere, die so irgendwie den Charakterwandel hat.
Oder? Nee. Ach, eigentlich nicht. Aber es hat so ein bisschen das Selbstreferenzielle auf jeden Fall auch.
Okay.
Ja, ich habe aus der Fall Season hat mir was am besten gefallen. Also das habe ich auch zu Ende geschaut. Das ist einmal A Playground of a Certain Dude's VRMMO Life. Da hat es mir ganz stark gefallen, dass man endlich mal ein älterer Herr, so ein Dude einfach nur, der im Büro arbeitet und 38 Jahre alt ist und ein cooles VRMO-Game halt spielt und einfach so einen ganz billigen Charakter erstellt hat und schon ganz am Anfang gemerkt hat, hey, ich möchte mal etwas anderes machen. Ich möchte auf jeden Fall nicht immer dasselbe, so wie man Schwertkämpfer halt kennt oder Tanks und so weiter, sondern wird halt ein Bogenschütze. Und die Besonderheit halt dabei ist, um Geld zu verdienen, lernt er also sein Skill so hoch zu setzen. Und zwar geht es ums Kochen. Und damit begeistert er so viele Leute. Und nur durch diesen Skill erschafft er sich so gesehen seinen ganzen Freundeskreis. Und das ist halt das Interessante, was dort ist. Also fand ich persönlich.
Das hört sich auf jeden Fall mal was anderes an. Das ist halt auch Power-Fantasy, aber halt mal eine andere. Was? Was?
Das ist ja genau dasselbe wie die vorherigen 10 Anime.
Das ist ein Genre. Nein, das ist eine Power-Fantasy zum Kochen statt zum Kämpfen.
Genau. Übrigens, bei Anichart steht, Note:, the first two episodes were exclusively shown as a world premiere during the Anime-Messe Babelsberg 2023 in July as part of a special Anime-Panel.
Yay.
Deutschland.
Oh,
das darf ich nicht zu laut sagen, ne?
Ich möchte euch aber noch eine Frage stellen. Welche Anime habt ihr denn heute mitgebracht? Ich denke, wir fangen mal mit unserem lang ersehnten Wiederkehrer Neji an. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich bringe euch selbstverständlich ein Isekai-Anime. Und zwar die Namen, also der Name wäre schon beinahe zu einem Dreizeiler geworden. Und zwar, my instant death ability is so overpowered, no one in this other world stands a chance against me. Er wird euch begeistern, glaubt mir.
Das ist ja ein sehr langer Name. Ted, hat dein Anime auch so einen langen Namen?
Nö. Meiner heißt einfach Dungeon Mechi oder Delicious in Dungeon. Und wenn ihr schon immer wissen wollt, ob der grüne Schleim jetzt nach Apfel oder Waldmeister schmeckt, dann ist das auf jeden Fall euer Anime.
Hast du es vorbereitet?
Nein.
Dembula, hast du auch so einen guten Spruch nicht vorbereitet für dein Anime?
Also bei langen Namen fiel mir spontan ein, ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden. Da behauptete er, vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt. Band 1 bei Ultraverse seit diesem Monat. Kein Spaß. Vielleicht kann Oleg den mitbringen, irgendwie in einem Jahr oder so, oder in 2 Jahren, falls er mal ein Anime bekommt.
Was hast du mitgebracht?
gute Frage. Sign of Affection. Den mag ich.
Okay.
Hat aber einen kurzen Namen, kann nicht gut sein.
Ja, das ist ein guter Name. Meiner hat auch einen kurzen Namen, den ich mitgebracht habe, heißt The Witch and the Beast. Und da geht es nicht um Dembula und mich. Haha.
Oh Gott.
Das beste Duo hier.
Wer ist das Beast? Kannst ruhig sagen, ich.
Das werdet ihr dann erfahren.
Okay.
Also, Dembula, willst du denn mal anfangen heute? Irgendwie finde ich es gut, wenn du nicht moderierst, dich direkt als Ersten reinzuwerfen, weil das ist ja immer so eine schwierige Sache.
Das wäre jetzt voll technisch. Den Anime, den ich mitgebracht habe, den Manga damals habe ich angefangen, weil Speck-Olga im beste Manga-Podcast, ich glaube 2020, ich werde es recherchieren und auf dem i bei YouTube einfügen, über den geredet hat und der hat mir irgendwie so sehr zugesagt, dass ich den dann gelesen habe. Es ist ein Romance-Manga. Shoujo. All the way. Das Duo kennt man auch für nichts anderes. Die machen genau solche Manga. Der Anime wird 12 Episoden haben. Das Studio ist Aji Ado. Haben zum Beispiel Descendants of a Bookworm oder Kakushi Goto gemacht. Auch viele eher Low-Key-Werke, die so nicht so, also die ihre Fanbase haben, aber nicht so. Weiß ich, Isetta die Hexe. Ich glaube, das ist auch von denen, die man heutzutage halt nicht mehr kennt. Simulcast gibt es bei Crunchyroll. Grob zusammengefasst geht es um Yuki. Die ist in der Universität, hat auch dort ein Mädel, Rin heißt sie, die ihr hilft. Sie braucht nämlich deswegen Hilfe, weil sie gehörlos ist. Und das ist spannend, weil es halt jetzt Voice so ein Erfolg war.
Kein anderer
hier Grund. Ist aber Yuki die Protagonistin und nicht der Typ, der sie gemobbt hat. Tatsächlich wurde Yuki auch eigentlich gar nicht gemobbt. Sie wurde sehr, sehr zur Selbstständigkeit erzogen von ihrer Mutter und das ist sehr, sehr cool. Sie trifft eines Tages einen Typen in der Bahn. Itsuomi heißt er. Sie trifft ihn deswegen, weil sie von einem anderen Typen angelabert wird. Eigentlich spricht er Japanisch, aber in dieser Paniksituation, weil er ein bisschen aussieht wie ein Ausländer, denkt sie halt, okay, die redet jetzt gerade ausländisch mit mir. War aber gar nicht so. Auf jeden Fall kommt Itsuomi dann zufällig vorbei und klärt diese Situation. Und daraufhin hat sie sich in ihn verliebt. Merkt sie zumindest später. Wie fandet ihr den Anime?
Ach, der hat schon geil angefangen. Also ich fand schon den Schnee und dann diese Musik und auch diese schöne Umgebung auf jeden Fall, auch so diese Perspektiven, einmal so von ganz oben, wo man die Stadt halt sieht, hat man wirklich so eine Wohlfühloase einfach so bekommen. Das ist wirklich so, wie man so durch die Tür geht so und etwas Schönes sieht. Das war geil.
Das ist vor allem lustig, weil Yuki bedeutet ja auch Schnee. Also der Name der Protagonistin. Ja, okay.
Weep Alarm. aber schon gut. Tets, hat's dir auch gefallen?
Ich wollte gerade schon anfangen mit meiner Anekdote, die habe ich auch schon in Antenne Akihabara erzählt. Und zwar
habe ich auch auf dem i verlinkt.
Sehr schön, danke. Ich habe mich gar nicht so sehr mit dem Anime befasst. Ich habe mitbekommen, das soll ganz gut sein und bin dann auf gut Glück einfach mal rein und habe dann zwischendrin gedacht, boah, echt cool, dass man das so darstellt, als dass sie gar nichts hört, wenn der Englisch mit ihr spricht, bis ich dann gerafft habe, oh.
Ja.
Ja, aber insgesamt, ich habe nach der ersten Folge schon gedacht, boah, das könnte auch einfach so ein Kurzfilm sein, so über zwei Personen, die sich kennenlernen, einfach so ein Fenster in eine andere Welt, die man so selbst nicht wahrnimmt oder wenn man eben niemanden kennt, der davon betroffen ist. Und das fand ich ganz nett. Ich habe dann gedacht, vielleicht wechseln wir nochmal Perspektive oder so, aber wir bleiben ja dann bei denselben Figuren, was auch gut war. Also nicht, dass das jetzt irgendwie negativ gewertet ist. Ja, also mir hat es auch sehr Spaß gemacht, sehr, sehr romance-lastig. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wie ihr ihr immer auf den Kopf fasst, aber ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen übergriffig. Ich weiß, das ist so ein Shoujo auch Klischee, aber irgendwie,
Reduziert seinen Charakter halt voll auf Playboy runter.
Also, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen bei Ted, also abgesehen, dass ich, wohl möchte ja immer Hot Takes machen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mein Hot Take, weil ich sage, das ist höchstwahrscheinlich für mich der beste Anime der Season, den ich geguckt habe. Aber ja, so ein bisschen übergriffig wirkt der Dude einfach. Und zwar, klar, ich glaube, so dass in ihm drin ist, boah, ich bin lieb und die Süße, ich will sie beschützen. Aber das hat was Komisches, weil dadurch, dass sie halt die Hörbehinderung hat, ist es sehr komisch, weil ich kann sie beschützen, das kleine liebe Mädchen, das gehört zu mir und das, ja, da weiß ich nicht. Ich glaube, da muss ich mit ihm noch ein bisschen mehr warm werden, aber ich schätze auch, das wird. Die Männer sind gefühlt in dieser Serie nicht so super, super sympathisch. Auch dieser Schulfreund von ihr, Oshi heißt der, glaube ich,
ja.
Der irgendwie die ganze Zeit Sino beleidigt mit Zeichensprache, was ganz witzig ist, dass wenn ihr mal wissen wollt, was Aho, also Idiot auf Zeichensprache heißt, guckt euch einfach den Anime an und ihr lernt es sofort.
Ich muss tatsächlich dazu sagen, weil du jetzt sagst, so sein Gefühl, also seine Motivation ist, dass er sie beschützen will und so, weil es das kleine, zerbrechliche Mädchen ist. Also der Anime sagt ja ganz eindeutig, dass es das nicht ist, sondern dass er das halt wissen will, weil er einfach sehr große Curiosity für Menschen hat. Und
da, also ja, ich bin,
also es ist die Frage, ob du das glaubst. Wenn du sagst,
ja, ich glaub's, das glaube ich nicht. Genau.
Wenn du sagst, du glaubst das nicht, dann ja, verstehe ich das. Also ich verstehe, warum man das nicht glaubhaft findet.
Also um ehrlich zu sein, so wie die Bildsprache ist und wie er auch sich körperlich verhält mit Gestik, Mimik und auch den Berührungen und so weiter, kommt es schon eher so rüber, wie Shin das angesprochen hat. Natürlich ist das eher alles Subtext. Niemand sagt so, hey, ich will dich beschützen. Das wäre auch, also das wäre richtig Klischee. Dann würde er auch direkt bei mir mal 2-3 Stufen sinken. Aber ja, dieses Beschützen-Ding ist halt doch irgendwo so seins. Aber ich finde, ihr Aspekt, dass sie ihre Welt vergrößern will und mehr sehen möchte, gerade in Bezug darauf, dass er so viel reist, ist eigentlich ein viel interessanterer Aspekt.
Ja, auf jeden Fall. Und
ich will dazu gleich noch schnell was sagen, aber um diesen Charakter-Aspekt noch ein bisschen zu weiter zu machen. Ich weiß nicht mehr, erinnert ihr euch noch daran, die allerletzte Szene, da hat er, glaube ich, auch irgendwie geschrieben, sofort wegen hey, lass mich irgendwie auch in deiner Welt oder sowas. Und er hat irgendeine Gestik hat er gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr, welche er gemacht hat. Die war, glaube ich, aber schon recht groß, oder? Also er hat, glaube ich, nicht nur den Text geschrieben, er hat dann auch irgendeine Geste hinterhergeworfen. Kann das sein?
Ja, hat er. Aber es ist ein bisschen her, als ich erst vorgeguckt habe, muss ich sagen.
Ja, das ist so schlimm, wenn der Anime so gut ist, dass jeder weitergeguckt hat.
Ja, genau, das ist halt so wirklich so ein Ding, ja, da habe ich auch relativ sofort weitergeguckt, das passiert auch gar nicht so häufig.
Aber weil, das wäre zum Beispiel, das wäre für mich zum Beispiel ein Argument, dass es wirklich nicht nur dieses Beschützen ist, was auch irgendwie in dem Storytelling eingeflossen ist. Ich weiß.
Ja klar, auf jeden Fall, ich wollte die Beziehung auch nicht darauf reduzieren. Mir ist das nur als sehr übergriffig vorgekommen. Natürlich, wie gerade gesagt, das viel Interessantere ist, dass die beiden eben so ihre Welt vergrößern.
Ja. So, und ich will nicht die ganze Zeit darüber reden, weil es tut mir leid, ich mag diesen Manga sehr, sehr Hot Take. Ich finde den sogar, wie er mit seinen Themen umgeht, viel universeller als ein Silent Voice, weil das Thema ist ja eigentlich nicht so stark im Vordergrund Hörbehinderung, wie halt bei Silent Voice, sondern eher dieses sich von der Welt eingeengt fühlen, irgendwie Furcht, Leute an sich ranzulassen, was halt viel universelleres Thema ist als.
Ja.
Hörbehinderung. Nee, aber was die aber auch gut rübergebracht haben, vor allen Dingen an den Zuschauer auch, fand ich, dass die Ich-Perspektive von Yuki auch sehr, sehr präsent gezeigt wurde. Und zum Beispiel auch die Gestiken und so weiter, dass sie halt mit ihrem Smartphone auch die Sachen halt runterschreibt und dann halt diese Reaktion, so Memes halt kommen, so, hey, ich bin verwundert oder da kommt halt eine andere Reaktion, finde ich halt. Das ist wirklich einen guten Einblick in die Welt von ihr gibt, die für uns zum Beispiel persönlich unbekannt ist.
Ja, also sehe ich genauso. Ich finde es total gut, auch wie der Anime mit ganz kleinen Dingen, wie zum Beispiel, oh, ihre beste Freundin, die mag sie wirklich gerne, aber die hat nicht genug Interesse, selbst vielleicht mal ein bisschen Zeichensprache zu lernen und so. Also so Kleinigkeiten, die irgendwie zeigen, okay, so ist dieses Leben als Gehörlos. Egal, wie gut jemand dich mag, wie gut du mit dem hast. Oder, hey, die Leute reden ja trotzdem. Auch wenn es eine gute Freundin ist, wenn die wen anders trifft, dann redet die mit normaler Sprache. Und ich gehöre nicht dazu. Das, finde ich, macht der Anime wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich auch viel Spaß damit gehabt. Wie ich glaube, alle von uns, oder?
Ja. Ja. Fand ich auch zum Beispiel, wie Yuzumi da ganz langsam für sie zum Beispiel diese Lippensprache zum Beispiel bewegt hat, damit sie ihm wenigstens folgen konnte, fand ich auch schon eigentlich ganz cool.
Also. Das Krasse daran finde ich, ich gucke ganz, ganz selten nur ein Anime, wenn ich den Manga gelesen habe, und er passt sein Sprechtempo an, das wirkt dem Manga halt ganz anders, weil das Sprechtempo kann, also du fasst ja nicht für diese eine Sprechblase ein Lesetempo an oder sowas. Ja. Also das kommt durch den Anime halt irgendwie, wird das erste Mal für mich greifbar.
Und da hat mal jemand verstanden, dass Anime und Manga unterschiedliche Medien sind und es nicht sinnvoll ist, 1:1 alles zu übernehmen. Das ist ein Hot Take, oder?
Nee.
Okay. Dachte, die ganzen Shonen-Fans und so wollen 1:1 Umsetzung.
Wo wir gerade bei diesem Punkt sind, das Thema Sounddesign dann auch. Also ich fand den Soundtrack jetzt irgendwie nicht sonderlich stark und so, und das Sounddesign hatte ich auch erst gedacht, dass ich es nicht so stark fand, aber irgendwann ist mir aufgefallen, so, dass es gibt halt sau viele Szenen, die ohne Dialog halt auskommen müssen. Also was ist, ja, also weil Yuki halt gerade einfach nichts hört. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass halt diese Leere so ein bisschen mit Geräuschen gefüllt ist. Und das finde ich, das macht hat der Sounddesigner schon echt gut hinbekommen. Aber es gibt sehr viele Geräusche.
Weißt du, was es auch viel gibt? Ich glaube, wir sollten jetzt mal zur Bewertung bekommen. Oh, und ich glaube, es gibt viele Punkte. Oh ja, diese Überleitung. Das ist das Beste am Moderieren, schlechte Überleitung zu machen.
Das ist auch echt ein bisschen dein Stil, ja. Yeah.
Ja, sorry. Neji, hast du viele Punkte für die erste Folge?
Auf jeden Fall. Also ich habe dem eine 8/10 gegeben. In ganzer Qualität.
Tets, was geht ab?
Ich bin da tatsächlich auch bei 8/10 gelandet.
Dembola.
8/10.
Ja, habe auch 8/10 gegeben, oh, das Gott. Ist toll.
Ja,
ich weiß gar nicht, wir müssten mal hören, vielleicht einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß das noch aus Shortcuts von früher, ob es sowas schon mal gab, dass alle vier die gleiche Bewertung haben. Ja. Ich erinnere mich nicht dran.
Ich erinnere mich dran.
Ja, du bist halt auch alt und war schon immer dabei. okay. Jedenfalls, der Durchschnitt ist, ich rechne kurz im Kopf, 8/10.
Ich muss noch übrigens hinzufügen, das brennt mir wirklich auf der Seele, weil Oleg hat ganz am Anfang darüber geredet, so wie dieser Anime inszenatorisch ist und so. Die Hintergründe waren total Shinkai-inspiriert, fand ich. Also die hatten extrem viele Reflexionen und sowas. Also es war halt, das unterstützt auch so ein bisschen das, was Tetz ganz am Anfang gesagt hat, dass er gefühlt hat, dass es irgendwie so wie ein Film wirkt, die erste Episode, die für sich steht.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann gut sein.
Das macht halt diese Shinkai-Optik.
Weißt du, was nicht die Shinkai-Optik hast? Der Anime, den ich mitgebracht habe.
Lustiger wäre es tatsächlich, wenn wir jetzt mit Oleg weitermachen würden.
Ich würde sagen, nur von der Optik her ist meiner. Ich habe mitgebracht, die war The Witch and the Beast. Weil so als großer Fan von Buffy the Vampire Slayer früher gucke ich dann doch manchmal in noch Vampir-Anime rein. Ich weiß ehrlich gesagt
komm,
nicht, warum.
Komm, es musst du uns nichts vormachen, zu Bobette gepickt.
Ja, zu Bomi hat den gepickt. Genau, ich spring für sie ein. Übrigens, kann ich nochmal Danke sagen, großen Teil der Vorbereitung und auch gerade der Moderation hat sie auch gemacht. Das heißt, alle guten Witze sind von ihr und die schlechten sind von mir. Hat sich wieder gereimt.
Eddie sagt, das war einer.
Ja, hier bei The Witch and the Beast ist auch adaptiert von einem Manga. Und zwar von Yokohama Animation Lab. Die kennt man von eher so mittelmäßigen Isekai? Fragezeichen. ich kenne da nicht so gute Sachen von. Ist so angeblich ein Adventure-Action-Fantasy-Anime und den Simulcast gibt es auch bei Crunchyroll. Und der Anime verfolgt die Geschichte von den beiden Partnern, würde ich sagen, Gido. Und Gido ist übrigens eine Frau, die wie Mädchen ist, das Hexen jagen möchte, und ein Begleiter, der Aschaf heißt, der die ganze Zeit irgend so einen Sarg auf dem Rücken trägt. Und die beiden tauchen am Anfang der ersten Episode, die wir geguckt haben, auf einmal in der Stadt auf, um eine Hexe zu suchen. Und der Zuschauer fragt sich die ganze Zeit, hä, warum suchen die die Hexe? Die Hexe ist doch voll gut und die hilft dem Ort und alle mögen die in der Stadt, weil die böse Monster kaputt macht und was weiß ich. Und die beiden jagen Hexen und sagen, immer wo Hexen auftauchen, passiert etwas Schlimmes. Und ja, sie werden vielleicht recht behalten, jedenfalls in der ersten Episode. Und ich gehe davon aus, dass es genauso weitergeht. Also, dass es halt so ein Episoden-Anime gibt wie, oh, da ist Geschichte von Hexe A, von der Hexe B, von der Hexe C. Vielleicht ist sie gut, vielleicht die schlecht. Wir kämpfen dagegen.
Mit so. Ja, also ich denke, da greife ich ein bisschen kurz auf. Also, ihr sucht ja auf jeden Fall nach der einen, damit ihr Fluch, glaube ich, oder Fluch mal entfernt wird. Und ich denke, die Qualität wird dort schwanken. Es wird mal gute Folgen geben, es wird vielleicht schlechte geben. Aber auf jeden Fall, so wie ich das wahrgenommen habe, hat man auf jeden Fall Lust auf mehr. Also.
Ich finde das lustig, dass wir alle so irgendwie Schwierigkeiten haben, den einzuschätzen, weil ich glaube, der Anime provoziert das. Also der startet halt sofort in medias res, also direkt mit in der Handlung und erklärt halt nicht so viel. Und das stellen sich halt sau viele Fragen, so wie der Anime sich entwickeln könnte. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, so, hey, hat der Anime überhaupt genug Charaktertiefe und Narrative, um 12 Episoden interessant zu sein?
Nein.
Vielleicht schon, wir wissen es nur noch nicht.
Also ich bin mir da sehr sicher. Also ich muss sagen, nicht so die Serie, die mir gut gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Hauptfiguren so ein bisschen langweilig, so ein bisschen pseudo mysteriös.
Das Ding ist halt, ich gehe mal davon aus, wenn man so diese Düsternheit halt mag und auf dieses Genre allgemein steht, wird man auch seinen Gefallen finden. Also.
Voll. Also, ich weiß, warum ich an so Anime mit so viktorianischer Ästhetik manchmal einen Bogen mache, weil die neigen halt sehr viel zu Fujoshi-Fanservice. Und was schreit mehr nach Fujoshi-Fanservice als ein cooler Schönling, ein Sarg auf dem Rücken und eine Kippe im Maul?
Ja. Das ist immer geil.
Dante ist schon sexy von Devil May Cry, ja. Das stimmt schon.
Ja.
Ja, Tets, findest du Zombies auch so sexy? Zombies, ich sag auch Zombies statt Vampire, was weiß ich warum, egal.
Ich weiß auch nicht, wo du da Vampire gesehen hast.
Ja, also Guido hat Spitzenzähne.
Oh, okay, das ist die Fallhöhe für Vampire jetzt. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, habt ihr schon weitergeguckt oder ihr habt erst Episode 1 gesehen, oder?
Ich habe nur Episode 1 gesehen.
Ich kenne zumindest eine Person, die den Manga liest. Hallo Speck-Olga.
Weil ich habe den Vorteil, dass ich nicht nur das mittlerweile aktuell geguckt habe, sondern dass ich auch einen Podcast-Partner habe, der den Manga gelesen hat und mir da auch schon einige Einblicke gegeben hat. Und ich muss sagen, so wie ich das verstehe, wird er in der zweiten Hälfte deutlich besser. Aber ich muss sagen, ich habe da auch aktuell noch meinen Spaß damit. Deswegen, es tut mir voll weh, dass ihr den alle so runtermacht. Das ist voll gemein.
Das ist hier so. Willkommen bei Anihabara FM. Wir sind dafür da, Träume zu zerstören.
Aber ich muss ehrlich sagen, so klar, der Twist jetzt in der ersten Episode war ein bisschen absehbar. Vor allem, weil du ja auch ziemlich klar siehst, wer die Hauptfiguren sein sollen. Aber ich finde, zumindest die erste Folge hat da einen ganz guten Ansatz gefunden. Es wird dann auch deutlich weniger episodisch. Zumindest die nächsten beiden Folgen sind eine Doppelfolge. Und die Folgen da drauf sind nochmal eine Doppelfolge, wo wir auch die Hauptfiguren wechseln. Ich weiß nicht, okay, wie es danach jetzt weitergeht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Geschichten bekommen, wo die beiden Hauptfigur-Pärchen, die wir jetzt hatten, nochmal zusammen irgendwie unterwegs sind. Zumindest hoffe ich das. Ich glaube, der kann sich über 12 Episoden halten. Ja, es ist halt gut, ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, das ist eine interessante Fantasy-Welt. Nee, es ist schon so dieses Viktorianische mit modernen mit einem kleinen modernen Anstrich. Gerade was so Mode und so weiter angeht, sieht man das, glaube ich, extrem. Und dazu eben diese magischen Einflüsse. Das ist jetzt nichts, was absolut neuartig wäre. Auch irgendwie Hexen und Vampire und Untote und was auch immer ist jetzt nicht irgendwie komplett neu erfunden oder so.
Nee.
Daher denke ich, es wird jetzt nicht der beste Anime der Season werden, aber mich unterhält er im Moment sogar noch ganz gut.
Das ist doch das Wichtigste, oder? Dass man Spaß an den Sachen hat.
Ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, was deine Erwartungshaltung ist. Also
bei mir in der Regel, wenn ich reingehe, gar keine Erwartungshaltung. Es gibt ganz wenige Titel, wo ich irgendwie mit der Erwartungshaltung rangehe.
Ich schon.
Das macht so viel besser.
Rein handwerklich an dieser ersten Folge. Also die Lösung des Falls war halt, wie gesagt, entweder offensichtlich oder gar nicht zu erraten. Ich erinnere mich an diese Szene, wo die vor diesem Tor standen. Und der Aschaf meint, nee, Quatsch, Guido meint, ja, okay, dann ist die Sache ja klar, wir rennen da jetzt rein und vermöbeln die, bevor halt noch Schlimmeres passiert. Und dann meint Aschaf halt, nee, ich möchte noch mal was recherchieren. Timeskip, jetzt weiß ich die Lösung. Timeskip, sie sind wieder in der Villa.
Ja.
Also es ist jetzt ein bisschen natürlich übertrieben, aber er hat auch nicht gesagt, was die Lösung ist. Also danach, wirklich 30 Sekunden später, waren wir wirklich wieder in dieser Villa. Und das ist schon, das ist schon für einen Mystery-Fall, ich weiß nicht, ob das der richtige Aufbau ist.
Also sowohl handlungsmäßig als auch, und da brauchen wir uns nichts vormachen, animationsmäßig, ist das nicht so unbedingt der Goldstandard.
Ja, aber man hat ja auch schon Schlechteres gesehen.
Das stimmt allerdings.
Ja. Das ist eine Überleitung zum nächsten Anime.
Nee, oh Gott. Ey,
wir haben die Punkte noch gar nicht gegeben.
Ja, genau, das wollte ich mich gerade fragen. Wie viele Punkte würde ich geben? Das finde ich nämlich relativ schwer, deswegen bin ich froh, dass ich heute moderieren darf und erstmal die anderen nehmen kann. Und der Bola.
6.
Okay, naja, jeder, was er möchte.
Tets. Animationen waren halt ganz okay und Sound und alles.
Ich finde ja auch die Zahl gar nicht so schlecht, ich wollte aber nur einen Witz machen.
Okay, aber interessant, weil ich hätte jetzt auch 6 bis 7 gesagt und unsere Kritik war ja komplett auseinandergefühlt.
Du hast mit Dembodas Podcast, aber Dembodas Skala bei Anime-Bewertung geht von 5 bis 8 und 5 vergibt er eigentlich fast nie.
Es gab auch 5,5 auch mal.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, meine Skala ist auch keine 10er-Skala, sondern eine 20er-Skala. Du darfst auch 6,5 sagen.
Ja, also dann bleibe ich bei 6,5.
Ganz einfach. Neji?
Ja, ich gebe dem eine 7, weil nach dem Podcast werde ich ihn weiterschauen. Das habe ich heute geplant. Weil ich schon mit den anderen aktuell bin.
Und ich schneide da den Podcast. Na toll.
Ich finde den super schwer zu bewerten, weil ich nicht genau weiß. Also ich würde den niemals weitergucken, um Gottes Willen. Aber ich finde den jetzt auch nicht grottenschlecht. Das heißt, ich glaube, es ist so eine 5 von 10. Also ganz Standardding für mich, womit ich leben kann. Das jetzt auszurechnen, wird ein bisschen schwierig.
5, 6, 6,5 und 7.
Genau.
Warum wird das schwierig?
Weil ich, weil es spät Abend ist.
Ich konsultiere mal schnell den Taschenrechner. Er sagt 6,125.
6,125 ist auch, glaube ich, besser als alles, was wir in der ersten Folge hatten.
Minus? Nee, ich glaube, selbst Metallic Rouge hatte 5,875 oder so. Apropos, ich fand den zum Beispiel, die erste Folge fand ich vom Aufbau total ähnlich wie Metallic Rouge, dadurch, dass der sofort in die Handlung anstieg und erst irgendwie am Ende mit dem Kampf geendet hat.
Du weißt, ich habe Metallic Rouge, glaube ich, schlechter bewertet. Bin mir sicher, dass Metallic Rouge ist der bessere Anime.
Wegen dieser Aussage habe ich diesen Punkt nochmal angesprochen.
Bitteschön. Wir sind wieder Freunde. So, um dich noch glücklicher zu machen, Neji, du bist dran.
Oh Gott.
Ich sehe schon. Hey, nein, du musst es verteidigen, komm. Jetzt will ich
Ja, so wie immer. Jo, also, wir kommen zu dem Anime. My instant death ability is so overpowered. No one in this other world stands a chance against me. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Review passieren lassen, als ich diesen Anime vorgeschlagen hatte, ob ich wirklich noch einen overpowerten Anime gesehen hatte als den. Und ich muss sagen, nein. Also, das ist wirklich einer mit der mächtigsten Fähigkeit, die es halt gibt. Der kommt mit 12 Episoden um die Ecke und ist von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio Okuruto Noboru und sogar mit meinem Lieblings-Isekai-Anime, ich glaube aus dem Jahr 2018, und zwar How Not to Summon a Demon Lord.
Aber die haben nur die zweite Staffel gemacht. Die erste Staffel war von einem anderen Studio, dessen Namen mir entfallen.
Ah,
ich glaube Aichi Ado sogar.
Ja, stimmt, Aichi Ado hat die erste Staffel gemacht.
Mhm. Ja, hier haben wir halt unseren Yugiri, der halt in einem Schulausflug halt ist und wird automatisch mit dem Bus halt in eine andere Welt transportiert mit seiner ganzen Schulklasse und dort tauchen dann halt gewisse Waisen auf, die dann den Schülern Fähigkeiten geben und die werden halt direkt konfrontiert mit einem Drachen, der halt ein Level über 1000 hat und die halt direkt attackiert und die dann halt alle in die Akademie fliehen, um halt ihre Fähigkeiten auszubauen. Und er hat während dieser Zeit komplett einfach nur geschlafen. Und die Schüler, die halt keine Fähigkeiten haben, wurden einfach nur dort allein gelassen, damit die aufgefressen werden. Und das war's. Als er dann einfach aufwacht und dann sieht, dass ein fetter Drache auf ihn zufliegt, guckt er ihn einfach an, spielt mit seinen Gedanken, seine Augen leuchten schwarz auf und sagt, stirb. Und das Vieh fällt einfach um. Das ist so der Anfang der Episode.
Ey, ein Wort hat gerade meine Wertung noch mal um einen Punkt runtergehen lassen. Du sagtest gerade, die gehen zur Akademie. Das wusste ich bislang noch nicht.
Echt?
Oh, schon wieder Akademie. Oh Gott, nein.
Ja, da sind diese Waisen gekommen. Die haben gesagt, wenn ihr eure Fähigkeiten nicht weiter trainiert, werdet ihr dann an diesen Fähigkeiten selber sterben. Wenn die halt weiterhin keine Quests erfüllen oder halt Monster töten. Und
es ist tatsächlich genauso, wie ich dachte.
Entschuldige, dass ich dir die Wahrheit erzähle.
Debula hat vorher noch angekündigt, ja, da werden er und ich uns streiten. Mir hat das sogar so ein bisschen Positives, weil dieses, oh, es gibt keine Limitierung, hört sich so an wie, komm, ja. Die Serie nimmt sich halt doch nicht so wirklich ernst und das würde es ja positiv machen. Weil, wir kennen ja alles dieses Power-Fantasy-Kram, es ist ja immer Isekai und bla, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Und was gibt es denn Besseres, als Leute direkt töten zu können ohne Grund? Und was so ein großes Problem bei der ersten Episode fand ich, dass die Serie sich zu fucking ernst genommen hat. Weil eigentlich ist das ja die perfekte Möglichkeit, so eine dumme Parodie rauszumachen, weil wie gesagt, das ist halt, ich mache alles over the top, ich übertreibe mal ein bisschen, aber irgendwie wirkt das alles so.
Aber das ist ja die Besonderheit. Da kommen irgendwelche mit overpowered Fähigkeiten halt die ganze Zeit und bei ihm, weil er diese Ausdrucksweise einfach nur so hat, dass er nicht mal so richtig lacht oder so, kommt es halt einfach nur so stumpf. Da kommt einer, ich bin der Weise, ich bin der Gott und bla. Und er guckt ihn einfach nur an, stirbt. Dann irgendeiner, der vielleicht 1000 Kilometer entfernt ist, kann er den sogar mit seinen Gedanken bis zu ihm verfolgen und dass er auch ihn sterben lassen kann. Und
Ich weiß nicht, ob das so was Besonderes ist, aber echt, hat man einfach nur ein paar Kämpfe noch mit rausgeschnitten.
Ja.
Ein paar andere Skills zwischendrin.
Ja.
Ich finde es voll interessant, über den zu reden, weil Shin, das, was du gesagt hast, wenn der sich nicht so ernst nehmen würde, habe ich auch zwischendrin gedacht, oh, der könnte in Richtung Eminence in the Shadow gehen, wenn er sich ein bisschen weniger ernst nehmen würde. Tut er halt aber nicht. Ich habe zwischendrin so 3 oder 4 Mal gedacht, boah, wenn es jetzt in die Richtung gehen würde, dann wäre das schon voll interessant und dann passiert es einfach nicht.
Das ist voll lustig. Ich habe den gar nicht mit diesem Isekai-Anime verglichen. Ich musste irgendwie an so Tomodachi-Game und irgendwie so andere Battle Royales denken.
Ja, an so Death-Games.
Ja, weil das ultra edgy ist.
Ja, aber aber es ist nicht genug edgy, weil diese Tomodachi Game, finde ich ganz Osama Game, das ist halt so diesen einen Schritt zu viel edgy, dass die Serie, also entweder, dass die weiß, dass sie kacke ist, oder dass sie so schlecht ist, dass es Spaß macht zu gucken.
Aber diese Serie ist noch so diesen einen Schritt vor zu viel, wo es Spaß macht zu gucken.
Also für mich jedenfalls. Und hat, nach 10 Minuten, aha, guck mal, da ist eine Frau. die müssen wir jetzt sexuell belästigen, weil sie eine Frau ist.
Vor allem war das so schlimm, also es war ja, war ja im Subtext, also er hat es nicht mal offen, also er hat es nicht mal direkt gesagt, wo man dann sagen könnte, okay, das ist over the top, das ist vielleicht irgendwie funny gemeint. Mhm. Er hat halt quasi, im Subtext war der Satz mehr oder weniger, hey, ich hätte gehofft, dass du tot bist, weil dann könnte ich dich als Zombie zurückholen und dich dann vergewaltigen.
Ja, genau, genau. Und das halt leider halt ernsthaft. Und das ist.
Ja. Und das später bringt der Hauptcharakter diesen Typen um und dann denkst du dir so, ja, okay, der Typ mit der schrecklichen Moral ist jetzt gestorben, das ist ja auch irgendwie eine Form von Moral. Und dann wird das damit begründet mit, das ist alles Selbstverteidigung.
Nee, aber das Geile ist so, ja, Zombies können nicht sterben. Stirb.
Es gab wieder so Stopp.
Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich habe da schon auch Potenziale gesehen. Also auch, wenn ihr sagt, diese Fähigkeit ist so brutal und so, du kannst einfach alles damit umlegen. Ja, aber das ist doch auch so ein Nachteil. Du kannst halt nie verhandeln. Du kannst nie irgendwie eine nicht tödliche Option wählen. Du musst immer sagen, dass die Leute halt umfallen sollen. Ich glaube, da hätte man tiefer reinbauen können, aber als ich die Folge zu Ende geguckt habe, beziehungsweise in der zweiten Hälfte von der Episode, wo dann auch wirklich diese drei Typen ankommen und so über Vergewaltigungen und so weiter witzeln, habe ich dann gedacht, okay, nee, also das darf ich hier nicht erwarten. Aber die Prämisse erinnert halt auch an sowas wie Grimgau oder so, wo man sich denkt, da ist doch auch was, da kann man doch auch was machen. So diese Aufteilung in die Fähigkeiten bekommen haben und die keine Fähigkeiten bekommen haben. Aber ich glaube, auch das führt zu nichts. Ich glaube, wenn ich jetzt Folge 2 mir angucken würde, würde ich sagen, okay, das ist richtig Mist. Nachdem Folge 1 so den Eindruck hinterlassen hat, da könnte man noch viel mitmachen.
Ja, und also eine Sache haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil das ist eigentlich das Dimbula-Thema. Mann, sieht das Ding schlechter aus. So, finde ich. Also so hölzern, so komisch. Ich glaube, am allerschlimmsten, da muss ich mal die vorherige Moderatorin, die ich geplant ist, zitieren von meinem tollen Stichpunktzettel. Wer hat denn dieses Opening gemacht? Das sieht aus, als ob irgendwelche PowerPoint-Überblendeffekte genutzt wurden. Oder wie immer, das gleich alle 3 bis 4 Sekunden.
Also, das ist lustig, war das denn? Weil alle Leute wissen, dass ich während des Openings nie auf die Animation gucke, sondern komplett auf die Musik.
Ja.
Die Musik war aber auch irgendwie komisch, oder?
Ja, aber anscheinend trotzdem besser als die Opening-Animation.
Ja, die Animation fand ich ganz schlimm. Und ich glaube, ich persönlich bin halt da auch einfach wie Tets bei diesem, okay, die Prämisse konnte was machen. Ich fand, die Umsetzung war, ehrlich gesagt, für mich eine Katastrophe.
Mhm.
Schade eigentlich, weil ich hatte voll Lust, so jetzt einzusteigen mit diesem, ja, komm, Eiji, wir haben jetzt einen Isekai, der uns allen zusammen gefällt und der cool ist. Tut mir leid.
Ich muss mal sagen, also der ist auf dem Level von so 2016, hätte ich gesagt. Also klar, man hat in dem Jahr auch schon so geile Attack on Titans und so. Aber wäre zum Beispiel 2016 rausgekommen, würden wir, glaube ich, gar nicht so sehr über diesen Punkt reden, oder?
Doch. Schreckliche Serie, immer noch 2016.
Nee, also nur animationsmäßig.
Als hätte. Ja, nee. Selbst für 2016 ist das komisch.
Also, ich war auch jetzt gerade sehr wohlwollend. Ich hätte auch sagen können, 2012 oder so.
2016 ist zum Beispiel laut Google Your Name ist 2016?
Ja.
Ja. Ist natürlich immer gut, wenn das mit dem Besten vergleicht aus der Jahr.
voll geil. Seien wir mal fair, 2016 war auch Konosuba. Und Grimgar, was ich vorhin schon erwähnt habe.
Das ist ein guter Vergleich, weil das sind ja wirklich sehr beliebte.
Nehmt doch mal mittelmäßige Anime aus dem Jahr. Anyway, also ich verstehe deinen Punkt, die Zensur ganz am Anfang, das ist auch so 2016, 2012 Level. Die ist auch so schlecht,
ja.
Ja, aber 2012, 2016 hat man das so gemacht.
Ja, stimmt.
Da hat man nur so Lichtstreifen benutzt und sowas.
Ja.
Ja, aber es sind ja nicht mal Lichtstreifen, es sind einfach Dunkelstreifen.
Ja, aber das ist eine Entwicklung aus den letzten Jahren erst, dass man Zensur kreativer und unauffälliger einbaut.
Bevor wir es bewerten, möchte ich Neji noch mal kurz die Chance geben, sein Pick zu verteidigen. Ich will ja, dass die Leute auch hören, warum der Anime vielleicht auch Spaß macht.
Ich fand halt, wie gesagt, den Charakter fand ich halt einfach nur wegen der Fähigkeit und seiner Stumpfheit, fand ich einfach nur cool. Und hab das dann auch weiter geschaut und man wird auf jeden Fall unterhalten. Also es gibt viele, viele Lachflashes, die ich halt bekommen hatte und der unterhält mich einfach.
Und das ist wieder das Wichtigste, oder?
Natürlich. Ja, ich kann's tatsächlich verstehen. Also wenn man wenn man eine Person ist, die halt so differenzieren kann, hey, Medienprodukte können auch komische Morale explorieren und man muss das nicht sofort irgendwie davon ausgehen, dass der Autor diese Werte vertritt und das deswegen canceln oder so, da kann man daran total viel Spaß haben. Das war voll der edgy Satz, tut mir voll leid.
Ja, natürlich, guckt euch den Film Hard Candy an. Das ist ein extrem guter Film, meiner Meinung nach, der aber gut ist.
Ich muss aber wirklich sagen, also ich habe den auch nicht gut bewertet, aber ich fand auch gute Aspekte. Der Protagonist zum Beispiel, der unterbricht fast jeden von diesen langen Erklärungsdialogen, die ich hasse.
Ja. Dann sag doch mal, wie hast du den bewertet? Du hast ihn nicht so gut bewertet.
Ich habe dir eine 4,5 von 10 gegeben. Ich hatte erst eine 5 von 10 hier stehen, aber ich konnte das Hokkaido Girls und Butchigira aus der letzten Episode nicht antun.
Oh Gott, ja.
Ich konnte das übers Herz nicht bringen.
Tets, was sagst du?
Ich habe da eine 3 von 10, hört sich niedrig an, aber ich hatte damit sogar mehr Spaß als mit Solo-Leveling.
Oh Gott, das ist der Text, den wir nutzen für die Twitter-Ankündigung.
Bitte nicht.
Oh doch, perfekt. Bitte, Devola. Neji, was gibst du?
Ich gebe dir mal eine 7 von 10.
Ich würde sagen, das ist die schlechteste Serie, die ich in den letzten 5 Jahren geguckt habe. Ist eine 1 von 10 für mich.
Motiviert mich weiterzuschauen, alles gut.
Tut mir leid. eigentlich ist doch hier auch jemand anders, der es war. Aber ich saß dahinter nur. Und Matze vom Anime Slam, wenn ihr Zuhörer den kennt, auch ein sehr guter Anime-Podcast, der guckt sehr viele Isekai, der liebt Isekai und der hat auch selbst gesagt, also sowas Schlimmes hat er schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich freue mich, wenn ich dann ähnliche Meinung habe.
Das ist voll krass, weil also der Start zum Beispiel mit so einem kleinen Jungen in der Forschungsanstalt, der irgendwie diese Terroristin, ist wahrscheinlich zu krasses Wort, aber will halt jemanden irgendwie da als Geisel nehmen und so. Einfach sie mit dieser Instant Death Ability halt einfach umbringt. Ich fand das halt einen besseren Einstieg als, oh, guck mal, ich bin ein Arbeiter und ich bin überarbeitet. Oh, ich leg mich mal schlafen. Oh, jetzt bin ich in einer Fantasy-Welt.
Ja, vor allen Dingen, welchen Sicherheitsmaßnahmen er war, das war abgefahren.
Allein dafür müsste es einen Punkt mehr geben, Mosche.
Ja, ich kann dir auch sagen, Tsubomi hätte 2 von 10 gegeben. Tut mir also leid. Das sind, glaube ich, dann 3,875. Oder so.
Yes, wieder damit geschafft.
Der schlechteste werdeste Anime der Season.
Hey, es ist immer so. Das ist ja alles, was ich picke.
Ich bin immer schuld, tut mir leid. Nicht immer, nee. Wir kommen jetzt zu einem anderen Anime, der vielleicht nicht so schlecht bewertet wird. Oder, Tets?
Hoffe ich doch. Und zwar Delicious in Dungeon. Wir begleiten eine Gruppe Abenteurer, die ja ein bisschen auseinandergefallen ist. Eine von den Abenteurern wurde von einem Drachen aufgefressen und der Rest macht sich auf. Hey, wir müssen sie retten. Problem an der ganzen Sache, wir haben nicht mehr so viel Geld und Vorräte werden auch knapp. Ich glaube, da müssen wir die Monster im Dungeon essen. Und das ist die Prämisse von Delicious in Dungeon. Zum Glück treffen wir auch recht schnell einen Zwerg, der sich ein bisschen mehr auskennt, was so in dem Dungeon essbar ist. Aber, ja, genau. Im Prinzip geht es eben darum, dass diese Gruppe aus Abenteurern, die recht generisch gehalten ist, wir haben halt diesen menschlichen Krieger in seiner dicken Rüstung, wir haben den Halbling, ich glaube Halbling, Dieb, der da mit seinen Dietrichen rumhantiert, wir haben die Elfenmagierin, für die natürlich dieses Monsteressen ganz was Schlimmes ist, und wir haben den Zwerg, der sagt, hey, lass mich die Monster für euch kochen und dann habt ihr was zu essen und ich meinen Spaß daran, Monster zu kochen. Ja, und das ist es im Prinzip auch. Das Ganze kommt vom Studio Trigger und läuft auf Netflix. 24 Episoden sind angekündigt. Das adaptiert ein Manga. Genau, das sind ja noch wichtige Informationen hier, denke ich.
Darf ich mit dem Hottag anfangen, der mir direkt Shins Hass beschert?
Gib ihm.
Ich war gerade ein bisschen getriggert, dass du meintest, das sind so stereotypische Charaktere. Ja, also hast vom Äußeren irgendwie recht, obwohl ich die Character Designs irgendwie ganz, ganz cool finde.
Ja, Stereotyp habe ich absichtlich nicht gesagt. Ich habe absichtlich generisch gesagt, weil natürlich
Von Genre.
Genau, es ist halt recht. Die Sachen sind nicht unbedingt Stereotypen. Es sind so die typischen Rollen- und Rassenverteilungen, die man aus Fantasy-Dingern kennt. Aber die Charaktere sind schon ein bisschen tiefer.
Voll. Natürlich. Weil, surprise, ist es gar nicht so schwer, eine Elfenmagierin Charakter zu geben, wenn man einfach ein bisschen fernab der Klischees denkt. Was eine Charakter spannend machen könnte.
Ja. Darf ich auch einen Hot-Tag da machen? Maybe die beste Studio-Trigger-Serie
ever? Nein.
Ja, du weißt ja, ich mag Studio-Trigger nicht. Das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt.
Ja, aber trotzdem.
Ich bin kein Studio-Trigger-Fan, außer Killer Kill. Den fand ich ganz, ganz gut.
Verstehe ich, weil echt cooler so thematischer Unterbau.
Ja. Kiss, Never, Little Witch Academy, ja, Darling in the Franks fand ich alles nicht so geil. B&A war enttäuschend. Naja.
Darling in the Franks bin ich sogar tatsächlich komplett bei dir. Es gab noch so ein paar andere Dinge, die leicht enttäuschend waren. Aber im Großen und Ganzen kann man schon Studio Trigger irgendwie als Qualitätsgarant dazu schreiben.
Und da zitiere ich sehr gerne wieder jemand aus meinem Podcast. Ja, Trigger macht Spaß, Shin, du hast halt Spaß.
Ja.
Ja, höchstwahrscheinlich stimmt das wirklich.
Ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren, weil bei so Story und so weiter gebe ich dir recht. Ich glaube, viele Trigger-Shows, die halt echt nicht so storymäßig gut umgesetzt sind. Aber animatorisch, und da kann man sich jetzt aussuchen, wie sehr man Snob sein möchte, ist das nicht die stärkste Trigger-Serie? Der hat einen großen Kampf vorne. Ich glaube, das geht auch in den nächsten Folgen nicht so viel weiter. Der Großteil der eindrucksvollen Animation steckt in den Kochsachen und so. Also, weiß nicht. Ja. Ist schon für Trigger eher low-key, wenn es mit einem eher enttäuschten B&A vergleichst, wo,
ja, klar. Vom wo Aussehen. Du
diese krassen Tiermensch-Kämpfer hast.
Aber ich glaube, low-key trifft auch für den Anime ganz gut. Es ist halt auch ein sehr entspannendes Ding. Wir haben halt nicht so wirklich die Gefahrensituation, sondern es geht halt darum, wie koche ich Monster. Und der Edutainment-Anteil daran ist tatsächlich größer, als man vielleicht erstmal denken will. Weil ich habe mich auch mit dem Thema in letzter Zeit immer mehr beschäftigt.
Wie man Monster
ist? Gerade, also Thema Kochen, Monster nicht Thema Monster kochen. Und man kann dann doch schon einiges mitnehmen und schon einige Lektionen wiedererkennen, die man so selbst irgendwo gelernt hat.
Oh, bring mich bitte bei. Spannend. Bring mir das bei, bitte.
Ja, zum Beispiel, wie man fleischfressende Pflanzen kocht und abschneidet und eingewickelt wird.
Wie gesagt, der Monsterteil, da bin ich noch nicht ganz so fit drin, aber der Rest.
Ja, ich muss sagen, das hat mich so ein ganz bisschen, also ich kenne gar nicht so viele Kochserien, aber die meisten, die so ein bisschen so coole Kochsachen haben, interessieren mich. Also ich glaube, Sweetness and Lightning hieß der, oder? Der eine?
Ja, ja.
Oder Golden Kamuy hat ja auch extrem viel mit Kochen so drin.
Es gibt auch sehr viele von diesen Fantasy-Kochserien wie Queen Zaza. Den Manga würde ich dir ans Herz legen, Lukas, wenn du sagst, dieser Aspekt gefiel dir. Weil der macht das tatsächlich noch sogar besser, diesen Aspekt. Mhm.
Naja, auf jeden Fall, also der sagt das jetzt so, ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingsserie aller Zeiten ist, aber mir hat das wirklich sehr gut gefallen, weil ich halt nicht so der Action-All-In-Animationstyp bin, sondern mir gefällt diese Art von Studio Trigger Anime viel besser. Also dieses, ja, hey, es passiert nicht so viel, aber das, was passiert, ist extrem gut durchdacht. Das komplette Worldbuilding in dieser Serie ist einfach so auf den Punkt gebracht. So, man merkt sofort, okay, und man versteht sofort, okay, so existiert diese Welt, das passiert in dieser Welt, so funktioniert das, so funktionieren die Partys, die zusammenarbeiten, so machen die Geld, das ist das, wie bestimmte Leute zusammenleben, da sind Leute, die irgendwie gerade erst angefangen haben, Geld zu verdienen und können noch nicht so viel und so, ich weiß nicht, das finde ich alles einfach extrem stimmig und Was auch, mir sehr auch gut.
Dieser Nahrungskettenaspekt, wenn ich da kurz zwischen darf, weil bei ganz vielen Fantasy-Serien ist es halt so, da existieren halt dann irgendwie Wesen in diesem Ökosystem und wenn du jetzt halt Biologe bist, dann würdest du halt denken, hä, aber da ist ja gar kein Plankton, von dem sich die Pflanzen ernähren können, wodurch dann Pflanzenfresser was haben, wovon die Fleischfresser dann was haben und so.
Da muss ich auch kurz einhaken, weil ich glaube, da kommen im Moment ganz, ganz viele Fantasy-Anime drumherum, indem sie so ihr Fantasy-Setting gamifyen. Also ich spreche jetzt nicht nur von irgendwelchen VR-Fantasy-Dingern, sondern auch in anderen Bereichen hast du einfach Fantasy, die komplett irgendwie von Videospielen abschreiben und bei denen dann auch irgendwelche Interfaces noch aufploppen, wo die Leute ihre Ausrüstung managen. Was einfach nichts mehr mit Fantasy zu tun hat, sondern einfach so 100% dieses, wir sind eigentlich in der Videospielwelt.
Ja, und deswegen, also ich bin gar nicht der Fantasy-Fan, dachte ich immer, aber ich glaube, ich bin einfach nicht Fan von, sag ich mal, von Gamified-Kram, weil wenn ich mal sowas kommt wie Frieren oder Somali, wie ist das weiter? Somali and
der Gott des Waldes.
Forest Guardian. Ja, der Gott des Waldes. Da freue ich mich, weil das so Sachen sind, die so mein Gefühl nach so komplett anders an Fantasy rangehen und da freue ich mich. Neji, bist du Fan von Fantasy oder von Kochen?
Ja, also ich fand schon cool, dass die da einfach so in diese Höhle reingegangen sind, diesen Zwerg kennengelernt haben und er einfach mal so verschiedene Methoden gezeigt hat, wie man halt zum Beispiel diesen Schleim erlegt, das wir als Beispiel hatten, wo er den biologischen Aufbau und seine Schwächen halt erklärt und sagt so, hey, das sind seine Innereien, ist wie ein menschlicher Körper aufgebaut. Wenn man das Messer da genau an diese Ecke einmal bei dem halt reinsetzt, dann stirbt er genauso und würde halt auch verbluten wie ein Mensch. Und was man halt mit ihm noch weiter zubereiten kann. Und ich fand es auch richtig cool, wie das auch gezeigt wurde, wie so ein Skorpion zerlegt wurde. Einfach mal so. Dass er zum Beispiel auch die Farbe ändert, wenn er gekocht wurde, wie er halt schmeckt. Und dass die jetzt als Ziel sich gesetzt haben, den Drachen da zu kochen, also der Zwerg vor allen Dingen. Das ist das Interessanteste, was ich eigentlich ganz geil fand.
Ja, das ist zwar natürlich Fantasy-Wissen, aber also es ist ausgedacht, meine ich damit. Aber es hat ja natürlich reale Beweggründe, so eine fleischfressende Pflanze, sondern auch einen süßen Duft ab, damit Viecher kommen und so.
Ja, genau. Die, was ich sehr schön fand, Entschuldigung, ich dachte, das war drin, bei der fleischfressenden Pflanze, da wir haben ja einen Charakter, der da umwickelt wurde und so. Und es wurde nicht sexualisiert. Weißt du, wie ich mich gefreut habe?
Ich habe halt tatsächlich auch auf den Moment gewartet, wo es kippt und sexualisiert wird.
Ja.
Ich fand die Stelle geil, wo die menschenfressende Pflanze die Leiche ausgespuckt hatte und die Elfin fragt, soll ich ihn wiederbeleben? Nee. Hängen wir ihn lieber da oben auf und dann schlafen die und die Leiche hängt da oben. Wo ich mir so dachte, ach komm.
Und das hat auch so ein cleveres Worldbuilding. Ohne zu viel zu erklären.
Ich ich springe jetzt total, aber also allein auch, also das ist ja schon charakterlicher Spagat, dass sie zwar häufig angewidert ist. Das ist auch einer der ich glaube, es ist der beste Shot des Jahres einfach, obwohl er total quasi simpel ist, wo das Bild einfriert und dann auf ihr What-Meme-Face quasi so gezoomt wird. aber sie hat genau diese Bipolarität, dass sie zwar häufig angewidert ist, aber sie mag die Gruppe und diese Leute so sehr, dass sie halt trotzdem mitmacht.
Willkommen in der Arbeitswelt.
Autsch.
Ja. Naja, ich glaube viel eher, das erinnert einen halt so wirklich an, du spielst mit deinen Freunden Tabletop-RPGs. Du hast einfach Leute, die sich irgendwie zusammensetzen, die bringen auch mal einen dummen Spruch gegeneinander. Die sind auch mal angewidert von dem, was der Nächste macht. Aber eigentlich, der Vibe ist halt einfach gut. Genau, und das sehe ich halt hier so total.
Ich dem Bula, Delicious in Dungeon kannst du auch abkürzen mit D&D.
Krass.
Was heißt Dungeon Meshi?
Ich habe gehofft, dass du das nicht sagst.
Das kannst du abkürzen mit DM.
Ja, mit DM wie Duel Monsters.
Oder Dungeon Master.
Ja.
Oh, stimmt, ja. Personal Preference. Ich finde es immer nicht so cool, wenn man so diese Nahrungsketten zum Hauptfokus der Geschichte macht. Ich finde es immer cooler, wenn man Begegnungen zum Fokus macht, wie so ein Frieren oder sowas. Aber prinzipiell geht auch beides. Also Queen Zaza hat den Teamzusammenhalt im Fokus und gleichzeitig das Essen. Made in Abyss schafft das eigentlich auch ganz gut.
Mhm.
Für mich schafft Dungeon Meshi das nicht. Noch nicht. Also wir kennen jetzt die erste Folge, vielleicht treffen die nächsten Folgen irgendwie coole Leute. Ja,
die erste Folge war dafür da, die Charaktere und die Welt einzuführen. Und ja, das hat es gut geschafft. Denke ich.
Wir kriegen den Podcast auch ganz gut geschafft.
Ja, aber weißt du, was man davor noch machen müsste? Gucken, ob es über 3,875 kommt, damit Neji sein Ziel erreicht hat. Also, Neji, du kannst auch gerne mal anfangen.
Die Frage ist, kommen wir über 8 Punkte? Wird das der beste Anime heute?
Also, wie gesagt, er hat mich angesprochen, steht auf meiner Watchlist und deswegen bekam er von mir auch eine 7 von 10.
Damit ist 3, schon sehr schwierig.
Ja. Wir können ja auch ein paar Einsen vergeben. Nebula, hast du eine 1?
Ich habe eine 7. Also, ich. Es ist aber alles wirklich sehr personal taste-mäßig. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn Anime sich nicht ernst nehmen. Und dieses zum Beispiel, dieser Antrieb von dieser Gruppe, die Schwester vor der Verdauung durch den Drachen zu retten, der jetzt gerade irgendwie so einen Winterschlaf hält oder so, das wirkt halt. Mhm. Also, das ist halt dieses: der Anime nimmt sich nicht ernst. Also vor allem der Fokus dieses Anime liegt auf diesen ruhigen Essensszenen und es wirkt halt so, als verplempern die gerade ganz viel Zeit. Also das ist halt, weil der Anime sich nicht ernst nimmt. Aber ich mag sich ein ernst nehmender Anime.
Dembola gehört zu diesen Leuten, die nur Ergo Proxy und Legend of Galactic Heroes mögen.
Die Dingens, die Vitalik Rouge, habe ich dir nicht auch eine 7 gegeben? Oder eine 8 ja, sogar?
Ja, denke schon.
Oder 7,5.
Tets, was gibst du?
Für mich ist das eine 8 von 10, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, es ist nicht ganz so fair, weil ich natürlich auch da schon ein gutes Stück weitergeschaut habe und mir gefällt, in welche Richtung sich das entwickelt.
Lernen die noch mehr Menschen kennen?
Erstmal nicht, aber wir haben sehr viel Begegnungen mit eben Flora und Fauna in diesem Dungeon und das macht es meiner Meinung nach echt interessant. Also es ist wirklich sehr stark Worldbuilding-lastig. Also ja. Die Welt ist fast ihr eigener Charakter so. Und das macht halt auch unfassbar viel Spaß, mir zumindest. Deswegen ist das für mich auch eine 8 von 10 und damit im Gleichstand zu Science of Affection, auch wenn die in komplett andere Richtungen gehen.
Ja, finde ich ganz witzig, weil ich habe auch 8 von 10 gegeben, jetzt nur so auch basierend auf der ersten Folge. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Folgen geguckt. Ich finde, der Anime wird unfassbar kreativ in den nächsten Episoden, auch wie die Figuren charakterisiert werden und wie zusätzlich spannende Ideen gezeigt werden, wie Figuren auch Fehler machen in der Welt, weil es halt normal ist, Fehler zu machen, wenn man mit Dingen interagiert, die man nicht kennt. Sehr schön, ja, aber ich habe eine 8 von 10, das macht insgesamt 7,5 von 10, immer noch eine klare Guck-Empfehlung von allen von uns.
Was hatte Sign of Affection?
8 von 10.
Im Durchschnitt?
Ja. Wir haben alle 4,8 gegeben.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Das wollte ich nur noch mal, also eigentlich wusste ich es, ich wollte es nur noch mal herausstellen.
Ja, genau. Aber ich würde sagen, beides sind extrem hohe Bewertungen. Alles über 7 von 10 ist schon sehr gut. Das gibt es bei uns im Podcast gar nicht so oft.
Bei 4 Leuten, die sich auf irgendwas einigen müssen, ja.
Das stimmt.
Weißt du, worüber wir uns auch noch nicht geredet haben, Shin?
Über was?
Sign of Affection und Diligent Dungeon haben beides Shin-Openings. Oder?
Das stimmt. Ich würde sagen, dass Diligent Dungeon Opening ist das Nummer 1 für mich die Season.
Es ist von Bump of Chicken.
Bump of Chicken ist einfach so unfassbar gut.
Ja, aber du merkst jedes Mal, dass von denen ein Intro ist.
Ja, natürlich. Ja, und ich will das auch. Ich will halt Bump of Chicken hören. Ich mag die voll gerne. Die irgendwann mal live zu sehen, ist so ein kleines Ziel von mir. Ja, ich würde sagen, das war es auch erstmal von uns. Aber ich glaube, ihr hört uns schon bald wieder. Und beim nächsten Mal nicht über Anime, über neue Anime zu reden, sondern Dembola.
Ich hoffe, dass ich das weiß, ne?
Ja.
Wenn ich in unsere Liste gucke, dann wollen wir noch den Blue Giant-Film schauen. Also darüber reden, aber dafür müssen wir den schauen. Oder vielleicht reden wir auch über Neustarts aus dem Weekly Shonen Jump, weil Shin das so sehr gefällt, über Sport-Manga
zu Können wir nicht auch über meine Obsession von Bocchi the Rock reden, wo ich irgendwie ganz viele Figuren hier rumstehen habe auf meinem Schreibtisch?
Können wir machen. Wer podcastet mit dir?
Über mich nur. Ich rede nicht mit, ihr redet über mich.
Also geht's gar nicht um Bocce the Rock.
Doch, es geht um Bocce the Rock und dass ich mich zu viel Obsession dazu habe. Und ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Meinungen habt zu den Anime, die wir geschaut haben, ihr könnt gerne abstimmen, welchen ihr am besten fandet. Ist es auch A Sign of Affection oder fandet ihr Neji's Anime am besten und mögt Isekai? Und sonst geht in YouTube, geht zu unseren Kommentaren, schreibt uns mal ein bisschen was und wir würden uns freuen, wenn ihr uns über iTunes eine Bewertung da lasst. Und ich bin raus. Gute Nacht, danke, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Bye, bye.
Tschö. Ciao.
Bye.